ARD.
Im Iran hat es in der Nacht erneut Angriffe aus Israel gegeben. Die USA bereiten sich offenbar auf einen möglichen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Die Außenminister mehrerer europäischer Länder wollen offenbar neue Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran aufnehmen. Und Russlands Präsident Putin hat sich grundsätzlich bereit erklärt, direkte Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu führen. Das sind einige unserer Themen heute im Morgen-Update von Krieg und Terror, unserem Podcast zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Mein Name ist Astrid Fietz. Guten Tag. Im Iran hat es in der Nacht erneut Angriffe aus Israel gegeben. Dabei wurden Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes vom israelischen Militär ins Visier genommen. Aus Istanbul berichtet Isabel Gottowatz.
Bereits gestern Abend haben Augenzeugen mehrere Angriffe auf Teheran gemeldet. Gegen 20 Uhr Ortszeit hätten demnach mehr als 10 Explosionen das Zentrum der Millionenmetropole erschüttert. Mindestens ein Angriff galt offenbar einem Viertel, in dem sich eine Akademie der Revolutionsgarde befinden soll. Von offizieller iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung der Angriffe. Auch in der Nacht gingen die Raketenbeschüsse weiter. In Teheran wurde die Luftabwehr wieder aktiviert. Nach Angaben der staatsnahen Nachrichtenagentur SNN wurden am Rand der iranischen Hauptstadt Drohnen abgefangen. Im Fokus der Angriffe standen erneut Anlagen des iranischen Atomprogramms, so zum Beispiel Fertigungsanlagen für Uranzentrifugen. Iranischen Berichten zufolge wurden zudem 18 mutmaßliche Agenten festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes Drohnen für Israel gebaut zu haben. Unterdessen wächst die Angst vor einer Einmischung der USA in den Krieg. Irans Vize-Außenminister Taht Ravanchi hat den USA für den Fall eines Kriegseintritts an der Seite Israels gedroht. In einem Interview mit dem US-Sender CNN sagte er, wenn die Amerikaner sich einmischten, habe der Iran keine andere Wahl als Vergeltung zu üben. Wir werden alles tun, was nötig ist, um unser Volk und unsere Interessen zu schützen, betonte der Vize-Außenminister.
Die USA bereiten sich einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge auf einen möglichen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Unter Berufung auf Insider heißt es, die Situation entwickle sich weiter und könne sich noch verändern. Es bestünden mögliche Pläne für einen Angriff am Wochenende. Gestern war US-Präsident Trump Fragen von Reportern ausgewichen, ob ein Angriff der US-Armee auf den Iran geplant sei. Niemand weiß, was ich tun werde, so Trump wörtlich. Die Außenminister mehrerer europäischer Länder wollen offenbar neue Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran aufnehmen. Medienberichten zufolge wollen sie sich dazu morgen mit ihrem iranischen Kollegen Araghchi treffen. An dem Gespräch in Genf in der Schweiz nimmt demnach auch Bundesaußenminister Wadephul teil. Außerdem seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien. Wadephul forderte den Iran in der ARD auf, verhandlungsbereit zu sein. In Gaza hat sich wenig verändert, seitdem der Krieg zwischen Israel und dem Iran begonnen hat. Bodentruppen rücken dort weiter vor, die Bevölkerung wird auf immer kleiner werdende Gebiete vertrieben. Bei der Verteilung von den viel zu wenigen Hilfsgütern gibt es regelmäßig Panik, Gewalt und Tote. Doch der Krieg in Gaza scheint vergessen, seitdem die Welt gebannt auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran schaut. Für unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv ist das ein Grund, erst recht hinzuschauen.
Während die Welt auf diesen neuen Krieg schaut, auf die Raketen und Drohnen, die auf Israel abgefeuert werden und die schweren israelischen Luftangriffe im Iran, ist das, was im Gazastreifen passiert, fast in Vergessenheit geraten. Darauf weisen unter anderem auch israelische Menschenrechtsorganisationen hin. Shai Parnes, Sprecher von B'Tselem, sagt gegenüber dem ARD-Studio Tel Aviv, Israel nutzt es aus, dass die gesamte Welt auf den neuen Krieg zwischen Israel und Iran schaut und dass sich die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit auf diese Front verlagert hat, nur um Kriegsverbrechen fortzusetzen, die Israel an den Menschen in Gaza begeht. Vicky Cohen, auch sie ist Israelin, findet es auch einen Skandal, dass der Krieg in Gaza weitergeht. Schon seit über 620 Tagen ist ihr Sohn Nimrod nicht bei ihr. Er war als Soldat auf einem Panzer, als ihn Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 verschleppt haben. Damals war er 19, im Juli wird er 21 Jahre alt. Seine Mutter hofft, dass er noch am Leben ist.
The continued war is risk my son Nimrod and other hostages.
Der andauernde Krieg riskiert das Leben meines Sohnes Nimrod und anderer Geiseln, das Leben unserer Soldaten, die dort getötet werden, und er tötet die unschuldigen Menschen in Gaza, Babys und andere. Man muss auch daran denken und sich klar machen, was da passiert. Für beide Seiten wäre es besser, das zu beenden, diesen Albtraum zu beenden. 53 Geiseln des 7. Oktober sind noch im Gazastreifen, davon noch rund 20 Lebende. Auch sie sind in Vergessenheit geraten, sagt Vicky Cohen. Ganz zu schweigen von der humanitären Lage, den vielen Toten und Verletzten, den Hungernden im Gazastreifen. Über 300 Tote gab es nach palästinensischen Angaben bereits seit Freitag, als der Krieg zwischen Israel und dem Iran begann. Mohammed Abu Salmiya hat damit jeden Tag zu tun. Er ist Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, das die israelische Armee mehrmals angegriffen hat, weil von dort aus Terroristen operiert haben sollen. Ein Team der ARD trifft ihn zum Interview. Heute gab es mehrere Massaker im Norden des Gazastreifens und auch im Süden in Khan Yunis, wo über 70 Menschen getötet wurden. Über 300 Verletzte hat man zum Nasser-Krankenhaus gebracht. Gestern hatten wir hier im Shifa-Krankenhaus über 200 Verletzte und mehr als 50 Tote. Das passiert täglich. Und die Welt bekommt das nicht mit, als ob der Krieg in Gaza vorbei wäre. Man muss sich daran erinnern, dass der Krieg weitergeht, der Genozid und das Aushungern des Gazastreifens. Auch in den letzten Tagen mussten Menschen in Gaza weitere Gebiete verlassen. Die Bevölkerung soll offenbar in kleinen Bereichen konzentriert werden. Nur dort soll es dann Hilfsgüter geben. Fast 700 Lkw-Ladungen sind in den letzten 6 Tagen nach Gaza gekommen. Vor dem 7. Oktober waren es rund 500 Lkw pro Tag. Deshalb kritisieren Menschenrechtsorganisationen, dass Israel nicht die humanitäre Lage in Gaza im Blick hat, sondern nur seine Kriegsziele. Hunger werde als Kriegswaffe eingesetzt, so lautet der Vorwurf. An den wenigen Verteilstellen gibt es immer wieder Schießereien, Massenpaniken, Tote, wenn verzweifelte Menschen versuchen, an etwas Essen zu kommen. Im Norden, wo Shahad Ahmad lebt, kommt besonders wenig Hilfe an. Ihr Mann und ihre Brüder sind tot. Es ist sicher, dass sie uns vergessen haben angesichts des Kriegs zwischen Israel und dem Iran. Alle schauen nur dorthin, um uns kümmern sie sich nicht. Ich fordere alle Länder auf uns mit Mitgefühl zu schauen, denn der Krieg hier ist noch heftiger geworden, aber niemanden kümmert das. Abu Ahmad Shamale war mal ein Bauer, doch sein Land gibt es nicht mehr, sein Haus wurde zerstört. Die Lage ist sehr, sehr schwierig. Dieser Krieg zwischen dem Iran und Israel hat die Welt vergessen lassen, was hier passiert. Trotz der täglichen Toten, den tausenden Verletzten. Niemand schaut hier hin. Es scheint, sie haben Gaza vergessen. Israel jedenfalls hat den Gazastreifen nicht vergessen. Soldaten rücken dort weiter vor. Jeden Tag gibt es Angriffe, weitere Tote. Die humanitäre Lage dort ist eine einzige Katastrophe.
Und wir blicken auf einen weiteren Kriegsschauplatz, den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russlands Präsident Putin hat sich grundsätzlich bereit erklärt, direkte Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu führen. Er stellte aber Bedingungen, etwa für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Mit diesem könne kein Friedensvertrag unterschrieben werden, weil Selenskyjs Amtszeit abgelaufen sei. Putin zeigte sich auch offen für ein Treffen mit Bundeskanzler Merz, wenn dieser den Kontakt zu ihm suche. Aus Russland heißt es wiederholt, in der Ukraine würden Russischsprachige unterdrückt. Das sei ein Grund für den russischen Angriff. Das Umfrageinstitut Rasumkow-Zentrum hat nun explizit die russischsprachigen Ukrainer befragt und festgestellt, auch bei ihnen hat Russland durch seinen Angriff auf die Ukraine fast alle Sympathien verspielt. Florian Kellermann berichtet aus Kiew.
Maria Sabova ist russischsprachig aufgewachsen. Sie gehört also zu denjenigen Ukrainerinnen und Ukrainern, die Russland angeblich beschützen will, weil sie in der Ukraine unterdrückt wurden. Was denkt Maria, wenn sie so etwas hört? Dann bekomme ich das Gefühl, dass wir alle Ukrainer, zur ukrainischen Sprache übergehen sollten, damit Russland gar nicht mehr versuchen kann, aus dieser Sprachenfrage Vorteile für sich zu ziehen. Erst dann sind wir vor dieser russischen Übergriffigkeit geschützt. Deshalb rufe ich alle Ukrainer ganz vorsichtig dazu auf, zum Ukrainischen überzugehen. Maria betreibt einen Kanal auf YouTube. Seit 7 Jahren veröffentlicht sie Reiseberichte und zeigt, wie man auch ohne viel Geld die Welt sehen kann. Als Russland vor über 3 Jahren in die Ukraine einmarschierte, ging sie zum Ukrainischen über. Negative Reaktionen? Nur aus Russland. Sprech doch wieder normal, riefen ihre Fans dort. Von den Ukrainern habe sie nichts Negatives gehört. Ukrainisch ist bei uns Staatssprache. Alle verstehen es. Ich habe mich nie benachteiligt gefühlt, als ich noch Russisch gesprochen habe. Auch in Odessa empfindet das kaum jemand anders. Wer Russisch sprechen will, tut es einfach. Keiner redet einen da rein. Längst nicht alle russischsprachigen Ukrainer wollen zum Ukrainischen übergehen. Das heißt aber keineswegs, dass sie von Russland Hilfe erwarten. Ganz im Gegenteil. Eine Befragung der Denkfabrik Razumkov-Zentrum hat ergeben, dass sie Russland inzwischen fast genauso ablehnend gegenüberstehen wie die Gesellschaft insgesamt. Michailo Mischenko, Soziologe am Razumkov-Zentrum. Die Haltung der russischsprachigen Ukrainer zu Russland ist oft etwas milder. Nur 1% der ukrainischsprachigen hat eine positive Haltung zu Russland, hat unsere Befragung ergeben, aber 13% der russischsprachigen. Doch auch von ihnen haben heute 82% eine negative Haltung zu Russland. Das ist auch eine deutliche Mehrheit. Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, wie nah sie sich kulturell den Bewohnern Russlands fühlen, etwa von ihren Gewohnheiten her. Das Ergebnis? 2,9 bei den russischsprachigen Ukrainern, also sehr wenig gefühlte Nähe. Bei den ukrainischsprachigen lag der Wert sogar bei 1,1. Der Soziologe Mischenko. Natürlich sind die Ukrainer von ihren Verhaltensmustern her den Russen näher als zum Beispiel den Deutschen. Ihre Antwort auf die Frage zeugt eher davon, dass sie sich nicht mehr für kulturell nahestehend halten wollen. Für sie ist heute das, was sie von Russland unterscheidet, wichtiger als das, was sie gemeinsam haben. Mit anderen Worten, Russland stößt mit seinem Angriffskrieg auch die russischsprachigen Ukrainer eher von sich ab, als sie für sich zu gewinnen. Das ergaben auch andere Fragen der Soziologen. So finden es die meisten von ihnen attraktiver, wie westliche europäische Gesellschaften aufgebaut sind, als die russische. Maria Sebova, die YouTuberin mit russischer Muttersprache jedenfalls, trauert ihren früheren Fans aus Russland nicht nach. Selbst mit einer sehr guten Freundin, die heute in Russland lebt, spricht sie nicht mehr. Sie hat nicht gefragt, wie es mir geht, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Das war es dann für mich. Ich mag diese Person sehr, wir kennen uns noch aus der Schule. Früher konnten wir politische Themen einfach ausblenden. Aber das geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Sie wolle einfach nichts mehr mit Russland zu tun haben. Nicht einmal mehr die gleiche Sprache sprechen wie die Politiker dort.
Und das war Krieg und Terror. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 7 Uhr. Bis zum nächsten Mal.